Zwitscher.
Der Podcast der Montforter Zwischentöne.
Herzlich willkommen bei Gezwitscher, der Podcast der Montforter Zwischentöne. Manche erzählen Geschichten mit Worten, Peter Leipold erzählt sie mit Musik. Er ist Komponist, war viele Jahre als Dirigent tätig und widmet sich heute ganz dem Musiktheater. Werke wie Mio, mein Mio, Das kleine Gespenst oder Die besseren Wälder zeigen, wie es ihm gelingt, bekannte Geschichten und neue Stoffe in berührende musikalische Erzählungen zu verwandeln. Peter und ich kennen uns tatsächlich schon sehr lange. Wir haben zur selben Zeit an der Musikhochschule in Hannover studiert und waren gut befreundet. Wie das Leben manchmal spielt, haben wir uns in den vergangenen Jahren aus den Augen verloren. Umso schöner ist es, dass wir uns heute hier im Gezwitscher-Podcast wieder begegnen. Und ich bin natürlich auch neugierig, was dich, lieber Peter, aktuell antreibt. Oder auch, wie aus einer Idee eine Oper entsteht. Für die Herbstausgabe der Mods sitzt du gerade an dem Werk Hey, 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 Taxi von Sascha Stanisic. Auch darüber wollen wir heute natürlich sprechen. Aber jetzt erstmal, lieber Peter, herzlich willkommen. Ich freue mich sehr, dass du da bist.
Ja, vielen Dank. Die Freude ist ganz meinerseits.
Jetzt muss ich erstmal fragen, habe ich eigentlich gerade den Namen vom Autor Sascha Stanisic richtig ausgesprochen? Weißt du das?
Ja, vollkommen fehlerfrei. Oh, besser hätte ich es auch nicht gekonnt.
Bin ich ja beruhigt. Peter, du sagst, wenn ich das richtig gelesen habe, dass du Geschichten erzählen möchtest, ohne dich als Komponist zwischen Publikum und Geschichte zu stellen. Kannst du so ein bisschen sagen, was du damit genau meinst?
Ja, gerne. Also grundsätzlich finde ich die Verbindung zwischen Wort und Musik, zwischen Erzählung und Musik wahnsinnig spannend. Mhm. Natürlich in den Musiktheaterwerken, aber auch in anderen Werken, Orchesterwerken, Kammermusik. Im November wird da eine Vertonung für ein Streichquartett von nach einem Gedicht von Ingeborg Bachmann in Wien uraufgeführt. Also ich finde diese Verbindung grundsätzlich sehr spannend und am besten bietet sich natürlich die Vertonung von einem Buch an, wie du hast es ja schon erwähnt, Mio, mein Mio war meine erste große Oper. Mhm. Und ich finde, dass sich eben Wort und Musik gegenseitig sehr bereichern können und sehr viel geben können. Mhm. Und wenn ich da in diesem Satz gesagt hatte, ich möchte mich als Komponist nicht dazwischen schieben, sondern dass es mir wirklich um diese Geschichte geht und nicht darum zu zeigen, was ich als Komponist als virtuoses, komplexes komponieren kann, sondern in dem Fall geht es wirklich darum, der Geschichte zu dienen und genauso hilft aber diese Geschichte auch meiner Musik unglaublich. Mhm. Also ich arbeite sehr gerne mit Wort, sei es Gedicht, sei es Erzählung. Ein Orchesterwerk von mir heißt Sappho, da geht es um ein Gedicht von der griechischen antiken Dichterin Sappho. Mhm. Also ich finde das einfach sehr spannend und sehr belebend.
Gerade Mio, mein Mio ist ja eigentlich auch in der Kinderliteratur, finde ich, sehr großes Werk. Und wenn ich mich richtig erinnere, warst du auch schon immer, glaube ich, ein großer Lindgren-Fan, oder?
Absolut, ja. Ich habe das wirklich große Glück und Geschenk, mit diesen ganzen Büchern aufgewachsen, dass ich mit diesen ganzen Büchern aufwachsen durfte, ja. Die einfach ganz reichhaltig sind und tiefgründig und irgendwie einen auch das ganze Leben lang begleiten tatsächlich. Also ich kenne viele, die heute noch ganz genau diese Geschichten kennen oder auch ihren Kindern dann wieder vorlesen. Mhm. Und das finde ich ganz schön.
Macht es das dann leichter oder schwerer, sich da die Musik für, das ist jetzt so ein doofes Wort, auszudenken, also die Musik dafür zu kreieren, wenn man das Werk so ja verehrt und schon so lange kennt?
Ich glaube, das kann ich jetzt nicht so beantworten. Vielleicht macht es das eher leichter, weil es schon sehr lange in einem lebt, in einem drin lebt. Es ist auch nicht so, dass sich jede Geschichte eignet, vertont zu werden. Ja. Also manche Bücher erzählen sich viel besser durch die Sprache. Also würde mir keine Musik fehlen. Aber so etwas wie Mio, mein Mio und ich finde auch Hey, 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 Taxi eignet sich ganz wunderbar, um sie musikalisch zu bebildern, um sie in Klang, um ihren Klang zu geben, um sie auch ein bisschen vielleicht zu erweitern mit der Musik. So.
Ja, das ist die perfekte Überleitung zu meiner nächsten Frage. Was muss denn eine Geschichte haben, damit du überhaupt das Bedürfnis verspürst, sie zu vertonen?
Das ist sicher bei jeder Komponistin und bei jedem Komponist anders. für mich hilft das sehr, wenn sie so in fremde Welten eintaucht, wenn sie so etwas Märchenhaftes bekommt, etwas Unwirkliches, eine Welt, in der die Musik einen trägt. Also ich glaube, so kann man es beschreiben. Ja. So, wo es noch eine Welt dahinter gibt, die Musik erzählen kann.
Das passt ja zu Hey, 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 Taxi. Ich habe immer Angst, ein Hey zu vergessen.
Das sind drei,
genau. Das können wir ja unseren ZuhörerInnen mal kurz beschreiben, denn kurz umschrieben, bitte korrigiere mich, wenn ich das jetzt zu sehr verkürze, geht es hier um ein Taxi, das einen überall hinbringen kann, an jeden Ort. Und gerade was du sagst, es ist die Fantasie, die dich dann auch in der Musik oder mit der Musik da trägt. Was macht jetzt diesen speziellen Stoff für dich reizvoll und was macht die große Freiheit, aber vielleicht auch die so eine fantasievolle Geschichte mit sich bringt, auch nicht so leicht in Musik umzusetzen?
Also grundsätzlich, wie du es schon beschrieben hast, das Taxi ist wie so eine Tür in ganz viele verschiedene bunte, verrückte, abenteuerliche Welten. Und deswegen hatte ich diesen Stoff, der eben nicht zu den alten Klassikern der Kinderbuchliteratur wie Lindgren oder Ende oder Preußler oder Kästner so gehört. Deswegen hatte ich den aber gleich gepackt oder der mich gleich gepackt, weil ich fand, es war so eine Liebe auf den ersten Blick, als ich das Buch in die Hände bekommen habe, eben weil es ganz im Sinne dieser Klassiker und dieser großen Kinderbuchautorinnen und Autoren einen Horizont erweitert, Türen öffnet. Schön. Und das finde ich ganz, ganz wichtig für junge Menschen. Ja. Gerade Preußler wurde ja zum Beispiel oft gefragt, warum er jetzt in dieser Zeit über Hexen und Wassermänner und kleine Gespenster schreibt. Das sei ja wirklich nicht mehr modern. Und er hat dann geantwortet, die Erwachsenen von morgen, also unsere Kinder, die sind mit Problemen konfrontiert, die wir noch gar nicht kennen. Die müssen Dinge lösen, die können wir uns noch gar nicht vorstellen. Und wenn die keine Träume haben, keine Fantasie, nicht über den Horizont sich etwas vorstellen können, können wir denen nichts an die Hand geben. Ja? Und es gibt viele, gerade ist das ja es gibt viele Kinderbücher, die etwas erklären, die Dinge beschreiben, die so, aber was ich wirklich ganz wichtig finde, ist, dass man die Chance oder die Möglichkeit bekommt, noch viel weiter zu denken, den Horizont zu öffnen. Zum Beispiel hat Preußler gesagt, wenn die Menschen nicht davon geträumt hätten zu fliegen, hätten sie nie ein Flugzeug erfunden. So als ein einfaches Beispiel.
Ja, was für wahre Worte und gerade auch in Bezug auf die Zukunft und dass wir nicht wissen, in welcher Zukunft unsere Kinder leben werden. Das ist ja, glaube ich, aktueller denn je in unseren Köpfen momentan.
Genau, also, ja, genau.
Sehr, sehr aktuelle Worte, obwohl sie schon so alt sind. Wer sind denn deine ersten KritikerInnen, wenn du was schreibst? Du bist selber Vater zweier Kinder, die sind jetzt noch sehr klein. Wir haben vorhin uns schon darüber unterhalten. Aber sind das die ersten, die deine Musik hören?
Ja, sicher ein bisschen. Das sind noch sehr kleine Öhrchen. Ich glaube, für so kleine Ohren habe ich noch keine Musik geschrieben bis jetzt. Also ich kann sagen, meine Kinder sind 1 und 3. Aber die sind natürlich auch sehr angenehme Kritiker, weil sie erstmal alles ganz toll finden, solange es laut und schnell ist. Ja.
Ja, bleiben wir aber bei den Kindern. Ah, du hast das, genau, also gibt es aber andere erste Kritiker, das haben wir jetzt noch gar nicht zu Ende, deine Frau oder dann doch die MusikerInnen, die es umsetzen. Wer ist der Erste oder die Erste, der deine Stücke hört nach dir?
Also wahrscheinlich sind es schon die MusikerInnen, die das als erstes dann aufführen. Und also meine Frau bekommt natürlich auch etwas davon mit am Anfang. Oder wenn man, ich arbeite mit verschiedenen LibrettistInnen zusammen, die erfahren natürlich auch als Erste, wie es klingt. Ja. Und spreche ich mit denen auch darüber, natürlich Festival- oder Theaterintendanten hören das natürlich auch als Erste so. Aber richtige Kritiker oder wo man dann Feedback, ganz konkretes Feedback bekommt, sind natürlich die Musiker, die das zum Leben erwecken. Ja.
Und wie geht's dir in solchen Momenten? Ich denke jetzt gerade, ich habe vor ein paar Folgen mit Leone Ming, einem Branding-Experten, ein Interview geführt und habe mit ihm auch darüber gesprochen. Man hat ja dann, das ist ja wie so ein Baby, was man mitbringt irgendwie. Man hat da lang dran gesessen und hat auch gewisse, in Anführungszeichen, Lieblinge in der Musik vielleicht. Bei den Journalisten heißt es immer Kill Your Darlings bei Texten, wenn andere drüber lesen. Und das tut so weh. Wie ist es für dich? Ich weiß nicht, ob das so oft vorkommt, aber wenn dann da Musiker und Musikerinnen vielleicht sagen, ah nee, also das geht hier gerade gar nicht oder kommt das gar nicht vor?
Doch, das kommt natürlich vor. Mhm. Also man schafft es nie jetzt, also gerade bei einer Oper oder einem Orchesterwerk, man muss schon ein alter Meister sein, um das ganze Orchester glücklich zu machen. Mhm. Und das ist auch in Ordnung. Aber also ich hatte jetzt noch nie, schade eigentlich, also so einen riesigen Skandal oder so große...
Das hat noch nicht wehgetan.
Große Zwischenfälle wie Stravinsky oder Schwimmer. Also, hatte ich leider noch nie geschafft. Okay. Ich arbeite dran.
Okay,
eines Tages bekomme ich ein Watschenkonzert. Vielleicht auch nicht, wer weiß. Dass der große Skandal blieb noch aus.
Okay. Ja. Kommen wir noch einmal zurück zu Hey, 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 Taxi. Wenn ich das richtig gelesen habe, sollen bei der Version, die in Feldkirch aufgeführt wird, die Kinder sehr stark involviert werden. Macht es das als Komponist schwerer oder leichter?
Es macht vielleicht die Aufgabe schwerer. Ich habe, wie du merkst, noch gar nicht so darüber nachgedacht, weil man sich natürlich das einfach dann für die Kinder zugeschnitten ist, dass die das aufführen können. Aber das macht den Kompositionsprozess gar nicht so viel anders.
Okay.
Also das ist einfach, wie man für verschiedene Instrumente schreibt, ist das jetzt eben das Instrument mit dieser Bandbreite oder mit diesen Registern, wie auch immer man es nennen will. Und da schreibe ich genauso, wie wenn ich jetzt für eine Starkagerin schreiben würde oder weiß ich nicht. So. Okay. Ich fühle mich jedenfalls nicht eingeschränkt.
Schönes Bild mit dem Vergleich mit den Instrumenten. Vielleicht kannst du dich auch deshalb so gut oder bestimmt auch deshalb so gut reinversetzen in die verschiedenen Register- und Instrumentengruppen, weil du ja viele Jahre vor allem Dirigent warst. Was hat dich denn dazu bewogen, diesen Weg zu verlassen und ganz auf das Komponieren zu setzen?
Ja, eigentlich war es ein Zurück. Und gar nicht ein anderer Weg. Ich hatte als Jugendlicher eigentlich schon immer komponiert. Mhm. Seit ich Noten gelernt hatte, war es für mich ganz selbstverständlich, auch Noten zu schreiben, weil ich, so wie ich die Buchstaben ja auch zum Lesen und zum Schreiben benutzt hatte. Ja. Und dann hatten mich verschiedene Leute darauf aufmerksam gemacht, dass das gar nicht so selbstverständlich ist. Und dann hatte ich Kompositionsunterricht und verschiedene Wettbewerbe als Jugendlicher. Und dann aus verschiedenen Gründen stand eben die Entscheidung an, dirigieren oder komponieren nach der Schule. Und dann habe ich mich erstmal fürs Dirigieren entschieden und einige Jahre an verschiedenen Theatern als Kapellmeister gearbeitet, was sich tatsächlich oft als Glücksfall auch erweist. Ja, das glaube ich schon. Einfach so viele Noten und Partituren, die schon durch meine Hände, Augen und Ohren gegangen sind. Das ist, für mich sind das irgendwie gute Lehrer, die ich da hatte.
Ja. Vermisst du das manchmal, das Dirigieren? Oh, Zungenbrecher.
Ich vermisse? Ja, natürlich. Also ich dirigiere immer noch sehr gern. Manchmal ergibt sich die Gelegenheit, dann ein eigenes Stück oder eine Oper zu dirigieren. Das ist natürlich ein Glücksfall. Ja. Aber ich fühle mich sehr, sehr wohl jetzt beim Komponieren. Also Das ist genau das Richtige. Und ich habe auch das Glück, dass ich im Moment viele schöne Aufträge bekommen habe und eben davon leben darf. Und das ist ein großes Geschenk. Und
toll.
Ja. Da klopfe ich schnell auf Holz, dass es so bleiben darf.
Ich drücke auch die Daumen, aber bestimmt. Also es klang ja auch gerade spannend, was du erzählt hast, dass du im November auch ein Quartett in Wien da die Uraufführung hast und so. Also es sind ja wirklich sehr unterschiedliche Besetzungen dann, für die du schreibst, wenn ich das so raushöre.
Ja, total. Jetzt im Moment schreibe ich mein erstes Ballett. Ui, eben auch für ein großes Orchester. Auch ein schönes, großes Kinder- und Jugendbuch, was ich da vertonen darf. Mhm. Ich glaube, offiziell darüber sprechen darf ich noch nicht, aber
okay,
so ja, absolut. Also in jeder Hinsicht ein großes Geschenk. Ja.
Und gibt es Momente beim Komponieren, in denen dich deine eigene Musik überrascht?
Ah, das kommt vor. Das ist aber eine tolle Frage, die hatte ich noch nie gestellt bekommen.
Das freut mich.
Ja, doch, manchmal sitzt man da und denkt sich, woher kann das denn jetzt?
Wo geht das jetzt hin? Es gibt ja manchmal von AutorInnen auch, dass die das erzählen, ne? Dass sie irgendwie sagen, ah, die Figur hatte ich jetzt gar nicht da gesehen, aber irgendwie ist sie jetzt in die Richtung gelaufen und der passiert plötzlich das und das, ne?
Ja, finde ich auch schön, wenn man sich das offen hält. Also ich mag es sehr, dann so damit zu spielen. So, egal ob das, also das kann ich mir gut vorstellen als Autorin oder Autor, dass man so mit den Figuren spielt, die Möglichkeiten, in welche Richtung könnte es gehen. Und so ist es beim Komponieren für mich auch mit der Musik, dass ich dann vor einer Erfindung sitze, woher auch immer sie kommt, und dann so ein bisschen damit spiele. Das, ist sicher sehr ähnlich.
Und nimm uns noch mal ein bisschen mehr mit. Wie beginnt bei dir dann wirklich ein neues Werk? Ist da erst die Melodie, so eine Anfangsmelodie oder irgendein Gefühl, ein Bild? Also wie ist so der Moment eins, wenn du dich hinsetzt und ja?
Das ist unterschiedlich. Ja, manchmal ist es ein Gefühl, was man denkt, oder was man versucht einzufangen. Manchmal ist es ein Bild, was sich vielleicht anbietet. Keine Ahnung, ist jetzt ein Wald oder ein Wasser oder so.
Ja.
In dem Hey, Hey, Taxi gibt es natürlich sehr viele Bilder. So. Und trotzdem muss man die Waage halten, so vertone ich jetzt das Gefühl, was in mir aufkommt, wenn ich dem Bild gegenüberstehe, oder mache ich es andersrum und stelle das Bild dar und lasse das Gefühl frei. So. Mhm. Ja.
Hast du ein bestimmtes Setting, was du dann brauchst zum Komponieren? Also jeder, der irgendwie kreativ schafft, hat ja manchmal so, ich brauche jetzt den Stuhl, ich denke gerade an Glenn Gould und seinen Stuhl. Oder die bestimmte Kaffeesorte, whatsoever. Also gibt es da irgendwie Tools, die du dringend brauchst, um kreativ zu werden?
Ich wäre froh, wenn ich die hätte, wenn ich das wüsste.
Okay.
Ich kenne aber nur wenige. Ja, es gibt eine Komponistin, Galina Oswalska, ja, die die saß immer in so einem Birkenwäldchen bei St. Petersburg und hat gesagt, da hatte sie ihre Kreativität geschöpft. Aber das ist der einzige Fall, den ich kenne, ehrlich gesagt. Okay. Also sonst, was sehr hilft, ist eben Zeit. Und aber ich liebe Tage, die ganz langweilig sind. Und die sind relativ rar.
Ich wollte gerade sagen, aber mit zwei Kindern wird es nicht so schnell langweilig.
Ja, die Kinder sind wunderbar, aber wo jetzt kein Anruf kommt, keine E-Mail, wo man kein nicht irgendwas erledigen muss. So. Und ich hatte mich früher mal gefragt, so bei den ganz großen Künstlern, wenn man so die Tagebücher liest und Richard Strauss, also jeder Tag genau gleich, also von so und so, so die Uhrzeit wurde komponiert, dann wurde spazieren gegangen, dann gab es Korrespondenz und so weiter. Und man denkt so, huch, wie kann man denn so gewaltige Musik schreiben? Und irgendwie so einen stupiden Tagesablauf, wo dann immer auch noch um die gleiche Uhrzeit Skat gespielt wurde. Aber ich kann es mittlerweile total verstehen, weil ich solche Tage liebe, wo ich weiß, es kommt nichts Aufregendes, es passiert nichts und das sind die Besten. Also
quasi, wenn in dir drin der Sturm anfangen soll zu wüten, das ist ein bisschen ein sehr brutales Bild, dann muss es aber außen ruhig sein, ne? Irgendwie.
Ja,
vielleicht. Der Kreativsturm.
Ja. Ja, vielleicht trifft es das gut.
Gehen wir mal ins Gegenteil. Wie gehst du denn mit Phasen um, in denen so gar nichts funktionieren will? Es flutscht ja nicht immer.
böses Wort, will ich gar nicht im Mund nehmen. Gibt es auch. Tatsächlich ist es ein bisschen wie Klavier üben oder für einen Sport trainieren oder so. Mhm. Je mehr man schreibt und vor allem regelmäßig, umso leichter geht das. Also umso schneller kann man auch Gedanken synchron aufschreiben oder sitzt man einfach dran und arbeitet. Wenn ich merke, wenn ich längere Pausen mache, dann gibt es so, ja, wie man auf der Geige und plötzlich gehen die Finger nicht mehr so schnell. Das ist, ich weiß nicht warum, aber das finde ich ganz faszinierend eigentlich. Mhm. Und Phasen, in denen einem nichts einfällt, gibt es natürlich auch, aber wenn man als Komponist freischaffend lebt, also wirklich nur davon, dann braucht man natürlich eine gewisse Regelmäßigkeit an Werken, die man schreibt und natürlich an Aufträgen, die man hat und damit auch Abgabetermine, die zum Glück im Kalender stehen und das hilft dann manchmal auch schon ganz gut.
Oh ja, das kann ich sehr gut nachvollziehen. Das ist im Journalismus auch auf jeden Fall hilfreich, so eine Deadline.
Genau. Ja.
Ist jetzt ein bisschen eigentlich eine blöde Frage, weil du das wahrscheinlich gar nicht so pauschal sagen kannst, aber wie viele Stücke im Jahr komponierst du so? Das ist wahrscheinlich unterschiedlich, ne? Weil manche Werke sind viel größer als andere. Aber gibt es so einen Schnitt?
Das ist eine gute Frage und da müsste ich jetzt mal nachgucken selber. Mhm. Die kann ich gar nicht so beantworten. Okay. Und ja, wie du sagst, natürlich ist jetzt, ich hatte jetzt erst, also vor dem Taxi hatte ich eine sehr große Oper zu Ende geschrieben. Da sitzt man dann schon fast ein Jahr dran. Mhm. So dass wirklich eine dauert, also über 2 Stunden Musik und mit Chor und großem Orchester und so.
Das glaube ich.
Genau. Also gar nicht so spontan, gar nicht beantworten. Der schnellste Komponist übrigens, das hatte ich mal recherchiert, war Telemann.
Ah, wirklich? Ah, gut, der hat ja auch unendlich viel komponiert, ne? Ich glaube, das ist wirklich ein sehr großes.
Ja, genau.
Wann weißt du denn, jetzt ist ein Stück wirklich fertig?
Das ist auch eine gute Frage, weil man, es gibt natürlich einen Moment, wo man sagt, ja, so lasse ich es stehen, so ist alles gesagt oder so ist alles gemacht mit den musikalischen Motiven, so ist jetzt die Geschichte zu Ende, ist es so orchestriert, dass einem jetzt nichts mehr einfällt auf die Schnelle, aber es ist natürlich trotzdem dann, kommt dann so oft ja sehr viel später, manchmal Jahre später die Urführung und dann würde einem doch noch was einfallen oder würde man den Kompositionsprozess doch noch ein bisschen verlängern oder so. Manchmal gibt es aber auch einfach einen Moment, wo man sagt, ja, so lasse ich das jetzt erstmal ruhen. Und das ist auch gut. Ich meine, das extreme Beispiel, was mir jetzt dazu einfallen würde, wäre Bruckner, der sein ganzes Leben lang an allen Sinfonien gleichzeitig geschrieben hat.
Wahnsinn.
Und dann seine letzte nicht mehr fertig bekommen hat. Und da denkt man natürlich auch, hätte er doch mal.
Schade.
Aber nun, so ist es, ja.
Du bist ja auch schon in die Filmmusik eingestiegen und ihr wart da auch mit einem Film, wenn ich das richtig gelesen habe, auf der Shortlist der Oscars, sagt man das so?
Mhm, ja.
Wie war das? So mal Filmluft zu schnuppern, dann auf so einer Premiere zu sein, ist ja doch nochmal sehr anders als jetzt eine Opernuraufführung oder so.
Ja, vollkommen anders. Mhm. Genau, das war sehr schön und diese plötzliche Nähe zum Oscar, also das wäre für den Film und für den Regisseur natürlich gewesen, nicht jetzt für die Musik, aber trotzdem diese Nähe zu etwas, was einem eigentlich unglaublich weit weg erscheint. Mhm. Eine ganz schöne Kapriole und zeigt irgendwie, dass man doch manchmal die Dinge näher liegen, als man denkt. So.
Ja. Die Welt dann eben doch klein ist. Auch die große
Oscar-Welt. Genau. Und das war eben während Corona, als ich angefangen hatte, mich selbstständig zu machen als Komponist, eben während der Corona-Zeit, wo alle die Hände über dem Kopf zusammengeschlagen haben, aber ich habe es also nie bereut und hatte dann eben eine Ausbildung als Filmkomponist, beziehungsweise es gibt so einen Studiengang in Zürich, Film, Theater und Medien, den hatte ich gemacht und das war mein einziger Film bis jetzt, zu dem ich die Musik geschrieben und produziert habe und das war natürlich ein Glücksfall. Das lag aber auch in der Regisseurin, die ist einfach wahnsinnig gut und ich hoffe, dass sie noch viele Filme machen wird, ja.
Ja, und wer weiß, und vielleicht dann wieder mit deiner Musik. Oder vielleicht hören ja jetzt auch gerade FilmregisseurInnen zu. Dann sei ihr ja, gesagt, du sitzt in Graz, ein sehr guter Komponist, wenn ihr euch melden solltet.
Okay. Ja, vielen Dank für die Werbung.
Welche Musik hörst du denn selbst, wenn du nicht arbeitest? Hörst du überhaupt Musik dann?
Ja, ich höre gerne Musik. Das ist ganz schwer zu beantworten. Tatsächlich, also natürlich gehe ich viel in Konzerte oder in Bonn, also so viel die Zeit, das eben hergibt, das ist, also wenn ich jetzt Live-Musik höre, dann glaube ich, würde ich sagen, fast ausschließlich klassische Werke. Also neu oder alt, egal, aber genau, das ist sicher so. Aber man sitzt ja als Komponist auch sehr viel dran, eben das Notenbild zu erstellen, die Stimmen und so weiter, das ist auch sehr viel Arbeit und da ist die Bandbreite sehr groß. Ich mag es immer, wenn Musik was zu erzählen hat, was zu sagen hat. Also egal in welchem Genre und auf welche Sprache oder mit oder ohne Wörter, also wenn ich merke, da sitzt jemand dahinter, der will etwas sagen, der will etwas mitteilen, der hat auch etwas mitzuteilen, dann finde ich es spannend. So, ja.
Ich muss gerade an unser Studium denken und das, glaube ich, so eine CD, damals hat man, glaube ich, noch CDs gehört. Ja. So alt sind wir dann doch schon. Der Buena Vista Social Club, glaube ich, schon so ein Soundtrack des Studiums war, oder? Also, wenn ich gerade so zurückdenke, das wurde schon viel gehört.
So ja. Bei gemeinsamen sicher. Ja, ja. Und diese ganzen Cesaria Evora und diese Ecke, ja.
Ja, zeitlose Musik irgendwie. Werden wir noch mal ein bisschen... Genau. Politisch, so zum Schluss. Muss Kunst für dich Haltung zeigen?
Muss sie nicht, glaube ich. Erstmal muss Kunst gar nichts müssen. dann ist sie am stärksten. Und wenn es also ich würde das tatsächlich ein bisschen trennen. Muss Kunst Haltung zeigen? Nicht unbedingt. Müssen Künstlerinnen und Künstler Haltung zeigen? Ja. Also es gäbe jetzt die unterschiedlichsten Beispiele, wo
kommt vielleicht auf die Situation an, ne?
Ja, genau. Es gibt Künstler oder Komponisten in der Geschichte, die haben Haltung gezeigt, in eine völlig falsche Richtung, also sage ich mal falsche Richtung, wo man das verurteilt. Und es gibt Komponisten, die haben das in eine andere Richtung gezeigt und die werden dann ein bisschen so darauf beschränkt. Also jetzt zum Beispiel Schostakowitsch oder so, wo man jetzt jedes Werk untersucht, was hat das politisch zu sagen. Und ich finde, dadurch macht man diese Musik total klein, weil das viel mehr ist als nur als jetzt nur eine politische Antwort. Also weiß ich sicher auch, aber irgendwie finde ich schöner, das Werk zu befreien, aber natürlich kommt man dann damit auch an seine Grenzen. Das ist schwer zu sagen, ja.
Also ja und nein höre ich so ein bisschen raus, ne? Oder weder noch.
Das wäre wahrscheinlich die richtige Antwort, ja. Toll, also toll, wenn sie es kann. So, ja. Ich finde nicht, dass Kunst irgendwas muss.
Gibt es einen Klang aus deiner Kindheit, den du bis heute in dir trägst?
Das ist auch eine sehr schöne Frage, ja. Sicher, ich, ja, doch, es sind wahrscheinlich tatsächlich die ersten Stücke, die ich so geschrieben habe. Das erste Stück, mit dem ich einen Wettbewerb gewonnen hatte, als, weiß ich nicht, 12-Jähriger, 13-Jähriger, sowas.
Wow, sehr jung.
Das, weil es kommt dann irgendwann der Punkt, wo man sich überlegen muss, was man schreibt, wie man schreibt, wie das klingt, wo das auch von allem an, von außen an einen dran getragen wird. Und das war auch damals der Grund, warum ich erstmal nicht den Komponierweg eingeschlagen habe. Und viele Jahre gebraucht habe, mich wieder zurückzubesinnen und sozusagen zu der Phase, in der ich einfach geschrieben habe, ohne drüber nachzudenken. Und das, also natürlich denke ich drüber nach, aber indem ich mich nicht von außen beeinflussen lasse. Und das ist für mich ein Idealzustand, den man aber irgendwie ständig wieder suchen muss.
Ja, als Kind ist man da irgendwie freier, ne? Das, oder unbelasteter von so vielen anderen Eindrücken.
Voll. Und dann kommen die Erwachsenen und sagen einem, wie es auszusehen hat, wie es zu klingen hat. Und dann muss man sich da erst wieder befreien.
Ja, genau. Letzte Frage, bevor wir in unsere Hop- oder Top-Kategorie einsteigen. Was wünschst du dir denn, dass das Publikum nach einem Abend mit deiner Musik mit nach Hause nimmt?
Oh, das ist auch eine sehr schöne Frage. ich würde mir wünschen, dass sie bewegt sind, dass diese musikalische Geschichte, diese Erzählung, sie wohin geführt haben. Sei es in diesen ein, zwei Stunden oder sei es grundsätzlich, aber dass sie bewegt sind. Ja, ich glaube, das wär mein größter Wunsch oder das, ja, das Schönste zu wissen. Ja.
Schön. Schönes Schlusswort für unser großes Interview. Jetzt kommen wir zur Hop- oder Top-Kategorie. Ich habe es dir, bevor wir hier den Record-Knopf gedrückt haben, schon gesagt. Wir haben die in jeder Folge. Ich stelle dir 5 Fragen, entweder oder. Aber wir sind hier ja auch bei den Montforter Zwischentönen. Das heißt, wenn dir die Antworten beide nicht gefallen, kannst du auch quasi den Joker ziehen und was dazwischen nehmen. Los geht's. Hop oder Top? Früh morgens komponieren oder nachts?
Am liebsten nachts. Okay. Ich glaube, das ist noch ein bisschen auch der Theaterrhythmus, der in mir drin ist.
Ach, schön. Bleistift oder Tablet?
Definitiv in der Reihenfolge.
Ah ja, okay. Schön. Tradition oder Experiment?
Das schließt sich gar nicht aus. Denn die beste Tradition war mal ein Experiment.
Sehr gute Antwort. Wow. Stille oder Applaus?
Ich weiß nicht, ob ich Hop oder Top antworten kann. je nachdem. Also Stille ist natürlich schon etwas Wunderbares, weil da die Menschen noch mehr vereint sind in dem Ereignis, was gerade stattfand, als wenn sie alle applaudieren.
Mhm. Oscar für Filmmusik oder Uraufführung an der Staatsoper?
Uraufführung an der Staatsoper. Ich mag es mehr, mit echten Menschen Musik zu machen. Ja.
Habe ich mir irgendwie gedacht. Ja, sehr schön. Peter, ich danke dir. Das war ein wunderbares Gespräch und ich könnte echt immer noch weiter fragen, weil das wirklich ein so spannendes Feld ist, in dem du dich bewegst. Ich würde jetzt aber sagen, wenn unsere Zuhörer und Zuhörerinnen Lust bekommen haben, da eben noch weiter einzusteigen, dann sollten sie unbedingt im November vorbeikommen zu Hey, 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 Taxi und die ganze Familie mitbringen, denn es ist ja vor allem ein Familien- und Kinderstück und wir sind sehr gespannt darauf und freuen uns ganz, ganz doll. Und genau. Ich wünsche dir bis dahin noch sehr gutes Schaffen.
Ja, danke schön. Und ich freue mich, den einen oder anderen dann zu sehen.
Genau, und dann sagen wir erstmal bis November. Vielen Dank.
Ja, ich danke dir auch.
Gezwitscher.